Warum die Ausbildung eine Abkürzung und kein Umweg ist für deine Karriere, das erfährst du heute in der Folge. Let's go! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Mann, die Leben lernen, gestalten. Geil, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Hier ist euer Lieblingspodcast für das Thema Berufsorientierung, Karrierestart, Tipps fürs Leben und Mindset, Persönlichkeitsentwicklung für junge Menschen. Und das ist auch mir wieder heute eine Herzensangelegenheit einfach gewesen. Und deswegen musste ich mir eine ganz bestimmte Person unbedingt damit reinholen in den Podcast. Der gute Philipp war heute da, Philipp Herrmann, der selber auch schon sich für dieses Thema, auch ein Herzensprojekt von sich, dafür engagiert, dass die Leute wieder mehr von einer Berufsausbildung halten. Und deswegen hat er nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern deswegen geht er zum Beispiel auch viel in Schulen mit rein und unterstützt dort einfach die jungen Menschen bei der Berufsorientierung. Und das mache ich auch. Und deswegen muss der unbedingt hier mit in den Podcast mit rein. Und wir sprechen mit ihm nicht nur über die Berufsausbildung und was das mit ihm gemacht hat, sondern wir sprechen auch über ominöse Fragen in Bewerbungsgesprächen und was dort bei ihm passiert ist und wie er diese wirklich, ja, Stresssituationen für sich lösen konnte und warum er dann plötzlich doch auch eine, ja, direkte Zusage für den Job im Bewerbungsgespräch noch bekommen hat. Wie er das gemacht hat, erfährst du heute in dieser Folge. Und wir sprechen auch unter anderem über seine Auslandsaufenthalte in der Schweiz und in Bangkok, nämlich zum Studieren, nicht zum Urlaub machen. Und was er da mitgenommen hat und was du wiederum für dich mitnehmen kannst und was du daraus lernen kannst, das erfährst du heute alles in der Folge Pickepacke voll mit Philipp Herrmann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Und ihr seht es, wenn ihr bei YouTube mit zuschaut, ich bin nicht alleine, sondern ich habe mir heute wieder einen kleinen Interviewgast mit hinzugefügt. Und das ist der gute Philipp, den ich hier zugeschaltet habe. Und der hat natürlich auch wieder ein breites Spektrum an Erfahrung und Karriere- und Praxistipps dabei. Das heißt, ihr könnt wieder richtig gespannt sein, was wir heute für euch hier ein bisschen auftischen. Es gibt wieder, so wie ihr es kennt, einfach auch praxisnahe Tipps, die ihr direkt irgendwie umsetzen könnt, Erkenntnisse aus dem Leben, viele Dinge, wo man selber sagt, Mensch, das hätte ich doch gerne mal früher gewusst. Und vor allem, wenn wir auch speziell nicht nur über sein Buch sprechen, weil es passt nämlich heute einfach dazu. Und deswegen musste ich ihn auch einfach einladen. Es heißt Mut zur Berufsausbildung. Und genau über das soll auch so mit unser Thema sein. Berufsausbildung, ja, nein, Studium. Was ist eigentlich so gut daran? Warum findet Philipp auch die Berufsausbildung richtig geil? Und warum hat er ihn das auch so weitergebracht in seinem Leben? Genau das alles beleuchten wir heute in der Folge. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du dabei bist.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr gut. Und damit sich die Zuhörer auch so gut freuen können wie wir uns, weil es hat endlich geklappt. Wir haben es geschafft, Philipp.
Es lag aber meistens an mir, um ehrlich zu sein.
Ich habe die paar Mal versetzt. Wir haben es jetzt endlich hinbekommen. Jetzt nehmen wir uns die Zeit. Damit sich die Zuschauer auch freuen können, magst du uns einmal ganz kurz verraten, einen kleinen Rundumschlag geben, wer ist eigentlich Philipp und was macht ihn oder was zeichnet ihn aus?
Ja, das schauen wir mal, das müssen die Zuschauer entscheiden. Also ich bin Philipp, bin 32 und stand vor ein paar Jahren auch vor der Frage nach meiner Realschulzeit, was mache ich eigentlich? Mit einem wirklich schlechten Realschulzeugnis stand ich komplett orientierungslos dort und hatte gar keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Bin dann in eine Berufsausbildung reingekommen, die mein Leben tatsächlich extrem verändert hat. In der Berufsausbildung hat es bei mir dieses Bekannte, vielleicht kennst du das auch, man redet oft von diesem Klick-Moment.
Ja, total.
Hat es Klick gemacht und in mir eine Eigenmotivation entwickelt, die bis dato tatsächlich keiner in mir gesehen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Berufsausbildung dann verkürzt durchgezogen, habe in der Berufsausbildung eine Motivation entwickelt, doch nochmal die Schule zu suchen, habe mein Fachabitur gemacht, bin dann auch noch studieren gegangen. Also ich habe beides gemacht, weil du es eben angesprochen hast. Ich habe sowohl die Ausbildung als auch das Studium gemacht. Habe dann im Bachelor studiert. Während dem Bachelor bin ich in die Schweiz gegangen, habe für einen deutschen Automobilhersteller dort gearbeitet. Im Nachgang bin ich ins Masterprogramm gewechselt, habe das auch durchgezogen, habe Teile meines Masters in Asien gemacht, bin dann wieder zurück nach Deutschland, wieder zu einem deutschen Automobilhersteller, habe dort meine Masterarbeit geschrieben und bin immer noch bei einem deutschen Automobilhersteller, Automobilkonzern tätig. Und warum wir jetzt über das Thema Mut zur Berufsausbildung sprechen, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern vielmehr die Erfahrung zwischen Ausbildung und Studium, wo ich einfach immer mal wieder festgestellt habe, dass die Berufsausbildung der größere Hebel war, um die Jobs zu kriegen, die ich danach bekommen habe.
Ah, ja, okay, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, ja.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und vielleicht kommen wir gleich noch darauf, wie es dann auch kam, ein Buch zu schreiben, dass leider die Berufsausbildung so ein bisschen an Gefühl, an dass der Mehrwert der Berufsausbildung in der Gesellschaft verliert. Und das finde ich einfach schade. Und entsprechend tue ich nebenberuflich mich für das Thema Berufsausbildung einsetzen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben.
Total.
Endlich, als ich das endlich
mitbekommen hatte. Ja, endlich. Ja, als ich das mitbekommen hatte, dann dachte ich, ey, Philipp, das ist genau die richtige Person. Die muss hier in den Podcast mit rein. Denn letztendlich geht es um euch. Und genau diese Erkenntnis und Erfahrung, die wir schon im Leben gemacht haben, die wollen wir euch natürlich weitergeben. Und ihr habt eben schon rausgehört, wie so etwas aussehen kann. Da kann jemand als Schulversager abgestempelt werden, ja, irgendwie mit einem schlechten Zeugnis und irgendwie, ja, was kann aus dir werden? Ja, eigentlich ja irgendwie nichts. Hin zu Masterstudium und ja, irgendwie erfolgreiche Karriere hinter sich zu haben. Insofern, lass uns mal vorne einsteigen, Philipp, weil so wie es jetzt eben erstmal klang, warst du nicht sonderlich motiviert in der Schule und da ist wahrscheinlich auch nicht so viel passiert. Wie war die Schulzeit für dich?
Ja, man sagt mir nach, dass ich bei meiner Einschulung rückwärts in die Schule ging, um schneller vorwärts wieder rauszulaufen. Das scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Zumindest schmunzelt da immer noch meine Mutter drüber, weil ich mich heute dann quasi komplett anders da aufgestellt habe. Also ich war wirklich kein Verfechter von der Schule. Habe wirklich nur das Nötigste gemacht. Mitarbeit. Ich war wirklich ein sehr passiver Schüler, wirklich nie höher gesprungen, als ich müsste. Und war aber tatsächlich auch 2-3 Jahre in der Realschule absolut versetzungsgefährdet. Also da war ich wirklich gar nicht gut unterwegs. Und das war auch der Grund, warum ich am Ende mich wirklich durchgeschliffen hatte und auch ja nicht mehr keine Motivation mehr auf Schule hatte. Es war einfach in so einer Negativspirale. Und war froh, dass es zu Ende war, wohl wissend, dass ich gar nicht weiß, wie ich weitermachen soll.
So diese Schulerfahrung, vielleicht kennt ein oder andere das von euch da draußen auch, die jetzt gerade zuhören oder zusehen. Was war so der größte Fuck-up bei dir in der Schule, wo du sagst so, ey, warum? Also erstens, warum musste ich das überhaupt so? Oder warum ist das überhaupt so passiert? Und vielleicht auch schon dahingehend auch etwas, wo du sagst, hey, was müsste sich eigentlich in der Schule verändern, damit die Schule so mir Spaß gemacht hätte, beziehungsweise auch irgendwie sinnvoll wäre mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast?
Ja, was ich nicht machen wollen würde, ist jetzt das Schulsystem komplett hier zu kritisieren, weil ich in Asien beispielsweise gelernt habe, dass unser Schulsystem, und da hat sich dann dank meines Weitblicks, den ich in Asien gelernt habe, wieder der Fokus ein bisschen verändert, weil unser Schulsystem doch gar nicht so schlecht ist bei aller berechtigten Kritik, wie es vielleicht immer abgestempelt wird im weltweiten Vergleich. Deswegen mit meiner neuen Erfahrung aus Asien weiß ich, wir sind gar nicht so verkehrt. Mhm. Was ich aber ein Stück weit, was mich echt, wo ich mich verloren habe, ist bei so Themen, die mich einfach nicht interessiert haben, wo es aber trotzdem die Hausaufgabenüberprüfung gibt, du musst jetzt ein Referat in Physik machen, das hat mich einfach nicht interessiert und das hat mich einfach komplett negativ belastet, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich einfach nicht interessieren und diesen Stoff blind durchzupeitschen. Aufgrund dieser Zeitslots, dieser engen Spanne zwischen Ferien, Klassenarbeiten, Schreiben. Und damit bin ich tatsächlich einfach nicht klargekommen. Dann kam die Pubertät dazu. Ich meine, vielleicht kennst du das auch, ja, oder viele andere, wo es dann eh diese Null-Bock-Phasen gibt. Und dann gibt es die 5 und dann gibt es mal eine 6 und dann wird die Mutter angerufen. Und dann sind die nächsten Vorbehalte gegen des Lehrers. Und dann wird es auch wieder schwierig, zusammenzukommen. Und das ist dann einfach dieser Cocktail gewesen, der mich einfach, glaube ich, zu keinem sehr guten Realschüler hat werden lassen, ja.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich auch eine, so die Meistermöglichkeit, die es für die Lehrer da draußen gibt, jemanden, der vielleicht nicht versetzt worden ist, also der sitzen geblieben ist und dann in die Klasse kommt, da nicht schon irgendwie eine Brille aufzuhaben, so eine Interpretationsbrille, wo dann gesagt wird, naja, der ist ja sitzen geblieben, also kann der keine guten Noten schreiben, so, das ist gar nicht möglich, ne? Ich glaube, das ist total schwierig für LehrerInnen.
Ja, also ich gebe offen zu, ich wollte kein Lehrer sein. Es ist schwierig, aber ja, heute mit dem Weitblick von heute würde ich vermutlich aber in vielen Situationen auch anders da reagieren. Das ist dann vielleicht auch einfach dieser Unerfahrenheit, dieses jugendlichen Wahnsinns einfach ein Stück weit auch geschuldet. Und deswegen kann ich aber heute drüber schmunzeln. Deswegen die positive Messages. Aus mir ist zumindest, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen was geworden. Also es gibt trotzdem Hoffnung.
Sehr gut. Also die wollen wir euch da draußen natürlich auch mal machen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich bin jetzt auch kein Musterschüler und genau solche Situationen, wie Philipp sie gerade beschreibt, die kenne ich nur zu gut. Also hier seht ihr ein positives Beispiel, wie es auch gehen kann. Denn wir gucken mal, wie es bei dir weiterging. Denn du hast gesagt, irgendwann hast du Klick gemacht. Irgendwie gab es dann so einen Scheidemoment, da hat sich das irgendwie verändert. Vielleicht kannst du uns da mehr abholen.
Ja, gerne. Das war... Ich kann es natürlich jetzt nicht mehr auf den Tag genau definieren, aber es war, ich würde sagen, so nach dem ersten Jahr in der Berufsausbildung, wo du natürlich so das erste halbe Jahr mal reinkommen musst, deine Komfortzone verlassen. Ich musste auch mal die Straße kehren und fand es natürlich zum Kotzen. Aber auf der anderen Seite hast du nach so einem Jahr so einen Einblick über das Unternehmen, deine Kollegen und auch ein Stück weit über die Randbereiche, weil das ist oft auch, wenn ich jetzt in Schulklassen komme und Vorträge halte, da heißt es immer, ich weiß aber gar nicht, welchen Job ich machen will. Uns jungen Menschen fällt es aber viel einfacher zu sagen, was ich nicht machen will. Und so ist es auch mir damals ergangen. Ich habe im Einzelhandel gelernt, das kann ich offen sagen, im Automobilbereich. Einzelhandel, habe Ersatzteile verkauft, Inspektionsprogramme, Winterreifen, Kompletträder. Und habe dort für mich festgestellt, dass die Kommunikation mit Kunden mir tatsächlich Spaß macht. Hätte ich davor nie gedacht. Dass mir aber beispielsweise das Thema Rechnungswesen, Kasse machen, die Regale auffüllen, das hat mir persönlich keinen Spaß gemacht. Und so habe ich für mich die verschiedenen Nuggets rausgesucht, was macht mir Spaß und wo will ich einfach mehr, tiefer reinkommen. Und habe das dann auch tatsächlich offen angesprochen bei meinem ersten Gespräch und musste mich dann glücklicherweise mehr mit Kunden, Aufträgen schreiben, beschäftigen, was mir persönlich gelegen hat. Und so habe ich mich mehr innerhalb meiner Ausbildung auf die Themen fokussiert, die mir Spaß gemacht haben. Und dann kam es dazu, möchtest du diesen Job nach der Ausbildung noch weitermachen? Oder möchtest du vielleicht jetzt schon einschlagen, die Ausbildung zu verkürzen durch gute schulische Leistungen und dann vielleicht den nächsten Schritt machen? Und wie könnten die aussehen? Und das hat bei mir einfach Klick gemacht, diese Erfahrung im Alltag zu haben beim Beruf, um mich dann zu motivieren, mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich einfach mehr abholen, die mich mehr begeistern. Und das hat bei mir halt die Motivation entweckt, dann auch noch den Schritt darüber hinaus zu gehen.
Ja, guck mal, also wichtig, also was ihr da draußen wieder mitnehmen könnt, was ich so rausgehört habe, ist, guckt mal, was euch nicht gefällt oder was ihr auf keinen Fall machen wollt und stellt das dann dem gegenüber, was ihr dann, also häufig ist es dann auch zufälligerweise genau das Gegenteil, was ihr dann lieber machen wollt. Also es fällt uns einfach leichter, auch vom Gehirn her, zu sagen, was wir nicht wollen. Und wenn wir dann gucken, wenn wir das aufgeschrieben haben, was ist denn das Gegenteil davon, dann werden wir häufig feststellen, okay, das ist etwas, was das könnte uns gegebenenfalls auch Spaß bringen. Ne? Und da könnt ihr dann ein bisschen euch austesten und gucken, da in diese Richtung weiterzugehen. Die Motivation, die jetzt Philipp noch so beschrieben hat, ist dann auch ja die weitere Entwicklung daraufhin auch auszubauen. Ne? Also da mehr von dem zu machen, was euch Spaß macht, mehr von euren Stärken mit einzubringen. Wenn da der Arbeitgeber so mitmacht, ist das natürlich top. So, und wenn der das dann auch noch fördert, indem er dann sagt, hey, jetzt reden wir nicht mehr über deine schlechten Realschulnoten, musst du gleich nochmal erzählen, wie du überhaupt genommen worden bist, wenn dein Zeugnis so schlecht war, also war das überhaupt so wichtig, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Na, und dann halt zu sagen, okay, ich verkürze dann gegebenenfalls oder möchte ich da weitermachen, was für Entwicklungspläne oder Möglichkeiten gibt's denn bei diesem Arbeitgeber? Ja, total spannend. Aber wie war das eigentlich bei der Bewerbung? So, wie bist du überhaupt in das Unternehmen reingekommen?
Ja, wenn du die ehrliche Meinung hören willst, ist nur, weil kurzfristig, 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn, jemand anderes kurzfristig abgesagt hatte.
Ja, okay.
Also ich war nur auf einer absoluten Nachrückerliste. Also bei mir hat sich die Ausbildung erst 2 Wochen vor tatsächlichem Start ergeben. Also ich war nicht der Wunschkandidat anhand meines Zeugnisses. Aber nichtsdestotrotz hatte ich am Ende absolut tolles Verhältnis. Habe, glaube ich, eine super Ausbildung gemacht. War damals Jahrgangsbester. Also ich glaube, das haben die Kollegen und mein Ausbildungsbetrieb nicht bereut. Eine Sache, Matti, möchte ich aber noch ergänzen. Das ist mir wirklich wichtig, weil das habe ich persönlich in der Ausbildung gelernt. Und das sind auch immer so ein bisschen die Themen, die aufkommen, wenn ich mit Schülern spreche oder mit Eltern und Lehrern spreche. Es ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig, welchen Ausbildungsberuf du machst. Wenn wir dieses Ausschluss System machen, wie wir es eben beschrieben haben. In der Ausbildung selbst, wenn du eine Ausbildung machst, wir nehmen, sag mal irgendeinen Ausbildungsberuf.
Wir nehmen einen Einzelhandelskaufmann.
Genau. So, dann hast du nicht nur in diesem Space eben also Kontakt, sondern ich hatte in meinem Fall auch mit der Werkstatt zu tun. Wir hatten LKW in Logistik, die uns jede Woche beliefert haben. Wir haben mit unserem Steuerberater zu tun gehabt. Wir hatten mit allen möglichen Kunden zu tun, mit denen du auch enger wurdest und die andere Jobs haben. Das heißt, du hast trotz deines eigentlichen Ausbildungsberufs so viel Schnittstellen, um Insights von anderen Berufen zu kommen, um eben dein Ausschlussverfahren, was du nicht willst, was uns deutlich einfacher fällt, über alles anzuwenden. Und am Ende weißt du vielleicht 100 Sachen, die du nicht willst, aber vielleicht 3, 4 Sachen, die du willst. Deswegen sage ich oft, auch wenn die Ausbildung vielleicht überhaupt nicht das ist, was du willst, ist es niemals ein Griff ins Klo. Du wirst danach so deutlich schärfer wissen, für welche Interessen du brennst und welche du einfach vertiefen möchtest. Das war mir nur nochmal wichtig.
Ja, total wichtiger Punkt auch. Und lieber so rum, ne? Stell mal vor, du willst 100 Dinge und nur 3 nicht. Das wäre schwierig.
Ja, das wird schwierig,
also, ja. So rum ist es dann wahrscheinlich doch besser. Kann ich aber auch nur bestätigen. Bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe ja erst eine Bankausbildung gemacht, tatsächlich. Mhm. Und dann später studiert. Und bei mir war es halt auch genauso. Also ich glaube, hätte ich erst studiert und dann, naja, entweder hätte ich dann sowieso keine Ausbildung mehr gemacht, sondern wäre direkt in den Beruf eingestiegen. Aber hätte ich das zum Beispiel andersrum gemacht, dann hätte ich noch gar nicht so genau gewusst, in welche Richtung ich mich eigentlich weiterentwickeln möchte. Weil diese ganze Praxis, genau das, was du auch beschrieben hast gerade, das hat dich halt geformt, das hat dich weiterentwickelt. Das hätte ich im Studium ja gar so gar nicht gehabt, außer halt vielleicht mal ein Praktikum, was man da in der Zeit macht oder irgendwas Praktisches. Aber
Matti, das ist spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hm. Als ich nach dem nach der Ausbildung entschieden habe zu studieren, wusste ich ganz genau, was ich studieren will. Und ich wusste auch ungefähr, was auf mich zukommt. Ja. Und in diesem Vorlesungssaal saßen circa 250 junge Leute im Erstsemester. Von davon waren es maximal 10%, die eine Ausbildung hatten. 90% hatten keine.
Ja.
Diese 10% haben alle das Studium durchgezogen, weil die wussten, wofür sie es machen. Und von diesen 250, von diesen anderen 90%, also von den vermeintlichen Musterschülern, das ist gar nicht böse gemeint, ich überspitze natürlich bewusst ein bisschen,
ja,
da haben mehr als die Hälfte im dritten und vierten Semester abgebrochen, weil die überhaupt nicht wussten, was die da tun.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob es bei euch, bei den Bankern auch so war. Also bei uns im BWL-Bereich war es echt auffällig, dass da ganz viele nach 1,5, 2 Jahren aufgehört hatten, komplett orientierungslos waren und ich deswegen auch die These vertrete, die Berufsausbildung ist eine Abkürzung und kein Umweg.
Ja, total gut. Also klar, also jeder, der es jetzt noch nicht verstanden hat, warum ist die Berufsausbildung eine Abkürzung? Bringen wir es nochmal auf den Punkt.
Ja, weil ich im Studium viele Menschen gesehen habe, viele Mitkommilitonen, die haben 1, 2, 2,5 Jahre studiert, weil sie irgendeinem Narrativ gefolgt sind, ich möchte BWL studieren, aber gar nicht wussten, was das heißt in der Praxis. Also was heißt es? Und dann bist du definitiv nicht so robust und widerstandsfähig, dich auch mal durch die Theorien durchzupauken und es einfach durchzuziehen. Und also wirklich ein Großteil, mehr als die Hälfte derer haben abgebrochen. Und ich persönlich mit der Ausbildung und die anderen 10% wussten, wofür wir studieren,
ja,
und haben es mit einer Überzeugung getan und haben es durchgezogen.
Genau, also du sparst im Nachhinein ja Zeit. Wenn man denkt, okay, die 2,5, 3 Jahre, je nachdem, ob man verkürzt zum Beispiel, ja, Ausbildung, die kosten mir ja Zeit, weil ich dann nachher noch studieren muss, spart dir vielleicht im Nachhinein viel Zeit, weil du nicht irgendwie ein Studium durchziehen musst, was du, also gegebenenfalls dir auch noch den Druck machst, das durchzuziehen, was du nachher ja gar nicht mehr benutzen möchtest, ne?
Genau.
Das ist genau. Gut, ja. Sehr gut, okay. Dann ging es ja bei dir auch noch weiter, ne? Also es war ja noch nicht mal das Ende. Du bist ja nicht nur in die Ausbildung gegangen, sondern und das Studium, sondern dann gingst du ja auch noch mit Auslandssemester und du warst auch noch in der Schweiz, hast du gesagt.
Genau, ich wollte im Bachelor war das. Das kann ich vielleicht auch eine ganz coole Anekdote erzählen, die das Thema Ausbildung nochmal stützt. Ich wollte kurz vor meiner Bachelorarbeit unbedingt auch nochmal raus, Praxisbezug. Ich wollte eine geile Position im Lebenslauf mir holen. Ich wollte an die vorderste Stelle bei einem Automobilmarke wirklich was lernen und habe mir dort quasi 5 Monate rausgenommen, vor meiner Bachelorarbeit und habe mich beworben und habe das erste Mal komplett verrückt groß gedacht. Also meine Mutter hat mich für bekloppt erklärt. Und zwar, ich wollte unbedingt ins Ausland. Dabei habe ich immer eine 5 gehabt in Englisch. Ich wollte unbedingt so nah wie möglich an den Vertrieb und ans Management, aus meiner Komfortzone raus. Und so hatte ich einfach ein paar Kriterien und habe tatsächlich einen Praktikumsplatz gesehen in der Schweiz bei, wie gesagt, einem deutschen Sportwagenhersteller. Habe mich dort beworben, wurde auch relativ schnell auf ein Vorstellungsgespräch eingeladen. Und jetzt kurz die Anekdote. Ich fuhr in die Schweiz, TÜV, 7 Stunden, kam dahin und war der Einzige in so einer Stoffhose, Sneakern und einem weißen Hemd. Das habe ich mir angezogen. Und da saßen noch 4 Mitbewerber und die hatten alle wirklich Musterschüler-Lack-Outfit vom Vater an. Also das werde ich nie vergessen, wirklich mit den Krokodilslederschuhen. Das war wirklich die Haare nach hinten gelegt. Das war der Hammer. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, das geht auf jeden Fall, die Kaffeefahrt war umsonst. Und ja, nacheinander wurden wir reingerufen, ich war als letztes dran und die Gespräche von den anderen waren alle so nach 15 Minuten schon rum. Das hat mich gewundert und dann sind die auch nach Hause. Ich kam als letztes ran, sollte mich einfach kurz vorstellen, wer bin ich, ne, wo kommst du her, ein bisschen erzählt. Und da gab es eine einzige Frage, die mir gestellt haben. Also wirklich ein renommierter Hersteller. Die haben mir eine Frage gestellt und haben mich gefragt, Hermann, was glauben Sie? Grobe Schätzung. Wie viele Rasierklingen werden in der Schweiz in etwa pro Jahr verkauft? Bumm. Das war die Frage von der Personalchefin und von dem Vertriebschef. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage überlegt, habe einfach erstmal gar nichts gesagt. Das ist erstmal wichtig, weil wenn sagen, keine Ahnung, ist immer blöd. Das habe ich auch gelernt in der Ausbildung, habe einfach kurz nachgedacht und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Druck machen. Und habe mich ein bisschen im Raum umgesehen und habe einen Flipchart gesehen und habe gefragt, ob ich das Flipchart nutzen darf. Und die gucken mich an, ja, klar. Zumindest hatte ich nicht den Eindruck, dass die anderen auch schon auf die Idee gekommen sind. Ich habe den Sinn der Frage nicht ganz verstanden zunächst, dachte aber durch meine Erfahrung der Berufsausbildung, einfach das mal ein Stück weit auch erstmal zu hinterfragen. Also so ein Unternehmen fragt mich das ja nicht nach 7 Stunden Fahrt, um mich zu ärgern, sondern die wollen was. Die wollen wissen, wie ich in der Situation jetzt einfach, wie ich in der Situation reagiere. Und bin ich lösungsorientiert oder sage ich keine Ahnung? Auf jeden Fall, falls du dich noch für den Lösungsweg interessierst, der am Ende komplett falsch war, ich wusste nicht ganz genau, wie viele Einwohner die Schweiz hatte. Ich wollte es mathematisch runterbrechen. Ich wusste es wirklich nicht ungefähr. Und ich kannte das Lied noch von damals, einer von 80 Millionen, wusste ich Deutschland um die 81 Millionen Einwohner. Dann habe ich Deutschland aufgemalt und unten drunter die Schweiz. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ungefähr ein Zehntel. Dann habe ich einfach mal 8 Millionen hingeschrieben und habe das dann fälschlicherweise durch 2 geteilt, weil ich einfach unterstellt habe, dass Frauen sich nicht rasieren. Ich habe in der Situation nur an den Bart vom Mann gedacht.
okay.
Weißt du? Und dann habe ich das halt runtergebrochen. Was glaube ich, wie viel Rasierklingen hat ein Rasierer? Habe ich einfach 3 angenommen. Ne? Ein Rasierer hält ungefähr 10 Tage, 365 durch 10. Und dann haben die gesagt, Herr, setzen Sie sich hin, super, Sie haben den Job.
Die Herleitung war wichtig in dem Moment.
Genau.
Ne?
Also ich habe direkt die Zusage bekommen. Ich musste gar nicht ausrechnen. Und da war ich wirklich perplexed. Aber am Ende, Matti, geht's darum. In solchen Situationen Ruhe bewahren, die Frage zu hinterfragen und lösungsorientiert zu denken. Und diese 3 Punkte, die habe ich in der Ausbildung gelernt. Und die 4 anderen Kandidaten, die waren alle von der Privatuniversität in der Schweiz. Der Ort fängt mit G an, ziemlich bekannt. Also relativ teuer, das Studium dort. Und die haben wohl alle unisono gesagt, keine Ahnung. Und das hat mir nochmal unterstrichen, dass ich bin ja nicht schlauer gewesen als die, sondern ich bin einfach mit der Situation reifer umgegangen und habe deswegen diesen Praktikumsplatz bekommen, der mir wiederum auch langfristig geholfen hat auf Netzwerk aufbauen und bla bla. Also ja. Das als kurze Anekdote zu meinem Schweiz-Aufenthalt. Hat dort eine tolle Zeit gehabt, extrem viel gelernt und wurde auch dort motiviert von dem Vertriebsleiter, noch den Master zu machen, weil das war eigentlich erst gar nicht mein Plan. Ich wollte irgendwann dann arbeiten und Geld verdienen und der hat gesagt, Philipp, ein guter Tipp, ein guter Rat, mach noch deinen Master und mach den am besten mit irgendwie Bezug im Ausland wieder. Also bleib international. Und das habe ich dann auch getan.
Stark. Okay, also das war auch so ein bisschen Motivation von außen, weil, aber das macht ja nicht einfach jeder einfach so, sondern da haben ja auch die Kollegen irgendwas in dir gesehen. Also ich bin auch der Meinung, dass man auch von außen sehen kann, wenn jemand dafür arbeitet, was er gerade liebt und da irgendwie die Leidenschaft entfacht, dann sehen das natürlich auch andere und dann sind die auch bereit, einen zu fördern, oder? Ich korrigiere mich gerne, aber ich nehme einfach mal an,
das war so bei dir. Das ist so. Der Vorteil dort war, es war relativ klein und familiär. Also der Vertrieb dort, das waren 10 Leute. Ach, also ich hatte wirklich engen Kontakt auch zu dem Vertriebschef und auch regelmäßig Termine mit denen und hatte natürlich den Vorteil, ich konnte mich relativ gut zeigen. Also es war natürlich auch eine Chance. Und ich bin einfach mega fasziniert von dem Thema Automobilvertrieb. Das ist mein Thema, dafür brenne ich. Auch gerade in schweren Zeiten oder in schwereren Zeiten. Und da habe ich natürlich meine Passion, meine Leidenschaft auch entsprechend platziert. Und das wurde gesehen und hat mir dann auch geholfen, dass ich dort so eine Art Mentor gewinne für die Folgejahre, ja.
Ja, mega. Philipp, wo wir gerade so bei diesem Thema Bewerbungsgespräche, ominöse Bewerbungsfragen sind.
Rasierklingen, merkt euch das.
Wie hast du dich damals auf die Bewerbungsgespräche vorbereitet? Was würdest du jemandem heutzutage raten?
Also für die Ausbildung müssen wir uns unterscheiden. Reden wir über ein Vorstellungsgespräch für die Ausbildung, dann ist es aus meiner Sicht relativ simpel, weil der Markt spricht für euch, liebe Zuhörer. Ihr seid gefragter denn je. Nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, dass ihr ein sauberes Auftreten habt, dass ihr nicht zu ängstlich seid, macht euch nicht zu verrückt. Ihr müsst euch nur gescheit sauber vorstellen können, in 3, 4 klaren Sätzen. Ihr müsst über eure Motivation vernünftig argumentieren und welchen Mehrwert bringt ihr mit. Also es geht nicht um auswendig gelernte, geschwollene Zitate, die glaubt euch eh keiner, interessiert auch niemanden. Es geht eigentlich nur Vorstellung von dir, kurz, knapp und ehrlich. Was ist deine Motivation und was ist dein Mehrwert? Und am Ende ist es dasselbe auch danach, während dem Studium und auch nach dem Studium gewesen. Weil deine Visitenkarte ist dann irgendwann dein Lebenslauf. Und bei mir war es dann so, Matti, das Thema Auslandssemester in Asien war eigentlich immer das Hauptthema bei jeder Bewerbung. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee, in Bangkok zu studieren? Also da kommst du ja nicht so drauf.
Und erzähl!
Ja, also für das Vorstellungsgespräch außerhalb von der Ausbildung ist es ein bisschen anders. Da musst du dich natürlich schon anders drauf vorbereiten. Aber in Summe sind es dieselben Themen. Und bei mir war es tatsächlich seitdem immer das Thema, dass alle über Asien gestolpert sind, nach dem Motto, wie kommst du auf die Idee und warum und was hast du da gelernt und was hast du dabei gedacht? Und das war für mich natürlich mega ideal. Ich hatte direkt eine Differenzierung zu allen anderen. Da hat sich auch jeder immer direkt dran erinnert. Und da möchte ich aber klarstellen, ich war nicht in Bangkok nur wegen den Stränden, den Partys und den guten Reisemöglichkeiten, sondern das habe ich mir natürlich vernünftig ausgedacht. Und das, was ich gerade beschrieben hatte, war ein super cooler Nebeneffekt. Ja.
Gut, genau. Ja. Also, ja, was war deine Intention denn, um in Bangkok zu studieren? Also war das vorgeschrieben? Hast du dir das ausgesucht?
Ja, Auslandssemester war vorgeschrieben. Wirklich alle anderen Mitkommilitonen bis auf eine Handvoll sind in die Klassiker gegangen. Das meine ich auch gar nicht böse. Ne? Viele sind nach Portugal, Spanien. Viele wollten auch irgendwie nach Schweden. Für mich war klar, auch mit meinen Gesprächen mit dem Kollegen, von dem ich eben gesprochen habe, der hat gesagt, Automobilindustrie wird in Zukunft in Asien entschieden. Und das wäre aus meiner Sicht oder aus seiner Sicht der ideale Schritt, jetzt nochmal in dem Masterstudium auch nach Asien zu gehen. Ich sage aber ehrlich, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Er hatte bei Asien tatsächlich eher an Shanghai, also China, gedacht. Das konnte ich mir aber nicht leisten, gebe ich offen zu. Mal abgesehen davon, dass ich kein absoluter Riesen-China-Fan bin, ja, und habe mich dann einfach ein bisschen umgeschaut, hatte natürlich noch Taiwan und Japan und Korea und Singapur mit auf der Agenda. Die waren für mich aber alle schlichtweg nicht finanzierbar, aber dann habe ich einfach aus der Not eine Tugend gemacht, ich wollte trotzdem Asien und bin dann tatsächlich durch Zufall auf Bangkok gekommen und habe mir das dann angeschaut und dachte, wow, da gibt's eine Uni, ist aber keine Partner-Uni. Geht es überhaupt, mich erkundigt und bin immer tiefer reingekommen und fand natürlich dann auch die Stadt interessant, die Kultur, diese Challenge, dieses Klima. Matti, ich bin da mit der Schuluniform rumgetigert. Das erste Mal in meinem Leben, also bei teilweise 38 Grad und 94% Luftfeuchtigkeit.
Stark.
Also ich wollte einfach diese Challenge. Und der thailändische Markt, Automobilmarkt, ist gar nicht so zu unterschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier viele Automobilisten zuhören, aber in Thailand tatsächlich ist der Automobilmarkt gar nicht so einfach wegzureden. Also da werden schon viele Neuzulassungen auch gemacht
und
Neuwagen verkauft.
Ah, nö, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Weil Thailand denkt man ja so traditionell auch erstmal an die Dreiräder. Wie heißen sie noch?
Die Tuk-Tuks.
Die Tuk-Tuks, genau.
Ja, die gibt's auch. Die gibt's auch. Aber tatsächlich die Neuwagenquote dort drüben, die explodiert ohne Ende. Also da sind auch die deutschen Hersteller mittlerweile auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber wird natürlich auch überwiegend von Asien geflutet. Aber da fahren schon viele Neuwagen rum.
Ja, aber guck mal, das ist auch spannend. Das wäre mir doch so gar nicht bewusst. Und das war damals schon so, ne? Okay, also Thailand, ja, jetzt habe ich das verstanden. Auch so, warum Bangkok? Und vor allem auch da wieder ein Learning für euch, aus der Not eine Tugend machen. Wenn ihr euch halt Shanghai nicht leisten könnt, na, dann nimmt das, was ihr euch leisten könnt, aber was eurem Ziel halt auch entspricht. Philipp hat gesagt, ich wollte unbedingt Asien machen, weil zum Beispiel mein Mentor hat auch gesagt, in Asien wird der Automarkt in Zukunft entschieden. So, dann hast du trotzdem irgendwie diese Zusammenfügung und kommst dein Ziel trotzdem näher mit dem, was halt möglich ist. Ne?
Und es lässt sich auch erklären, weißt du? Es lässt sich erklären, das bestmöglich aus der Situation gemacht. Ich konnte meine finanzielle Situation nicht ändern, die war so. Und habe mich am Ende so sehr in dieses Land und die Kultur verliebt, dass ich seitdem jedes Jahr zweimal im Jahr da drüben bin.
Ach, guck mal, okay.
sogar ein bisschen Thai spreche mittlerweile, ja.
Oh, wow, okay. Sag mal guten Tag oder sowas, wie geht's?
Sawadikap, Kunchuarai Kap.
Cool, ey. Ich mag sowieso so Kulturen und diesen internationalen Austausch und so, bin ich totaler Fan von. Ich freue mich mal über alles, was ich nochmal mitnehmen kann. Jetzt habe ich das mit hier auf der Audiospur und kann es mir immer wieder abspielen und dann selber mal auswendig lernen.
Ja. Und es war sehr international. Also das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, Matti. Ich hatte, weil ich auch Bangkok erst nicht so auf dem Schirm hatte, aber in meiner Klasse waren sehr viele Japaner, Koreaner aus Indonesien, Malaysia, Singapurianis. Ja, klar, also es war mega international. Und das war extrem cool für mein Englisch zu lernen, weil das war bis dahin immer noch wackelig. Und die Challenge, was ich wirklich mitgenommen habe, ist dieses kulturelle Thema, weil auf der Straße in Thailand kommst du mit Englisch gar nicht weit.
Ja.
Na? Also das heißt, ich musste aus meiner Komfortzone raus und ich mich nicht nur hinter Deutsch und Englisch verstecken, sondern ich musste, also entweder mit Händen und Füßen oder ich musste tatsächlich sogar ein paar Vokabeln auswendig lernen, um mir dann Bananenshake zu organisieren.
Ja, aber das ist doch geil, oder?
Also mega.
Ich finde das mega gut, wenn du da so aus deiner Komfortzone raus musst und dann nochmal irgendwie so sprachlich von Null anfängst und irgendwie trotzdem zurechtkommen wirst. So, das wird klappen. So, das kann mir keiner erzählen, dass wenn du in einem fremden Land bist und da zurechtkommen musst, dass das nicht funktioniert. Das glaube ich nicht.
Und das ist genau das, was die Unternehmen alle dann gecatcht haben daran. Also wer so verrückt ist, das zu tun, der kommt doch mit unseren Alltagsproblemen klar und findet eine Lösung. Und das ist eigentlich die Key Message daraus, ja.
Ja, und da war die 5 Englisch auch egal, ne?
Ja, ich glaube, heute wäre es nicht mehr eine 5, aber auch noch keine 1.
Genau. Aber es war halt nicht mehr relevant, also dann in Thailand studieren zu gehen. Da war die 5 völlig irrelevant, wie du gesagt hast. Super. Ey, wir haben eben gerade schon so ein bisschen über das Thema ja der Ausbildung auch gesprochen. Und das ist halt auch so etwas, wo du dich halt auch, du hast es schon mehrmals erwähnt auch, dass du dich halt auch in Schulen dafür einsetzt und auch sagst, hey, hab doch einfach auch Mut zu dieser Berufsausbildung. Gibt es denn, also welches sind denn für dich so die wichtigsten Argumente überhaupt, sich doch für eine Ausbildung erstmal zu entscheiden? Ich glaube, den wichtigsten haben wir wahrscheinlich schon, indem wir gesagt haben, hey, das ist eine Abkürzung, kein Umweg. Aber gibt es noch so weitere Punkte, weil ich kann mir vorstellen, jetzt hört der eine oder andere hier zu und dachte so, Studium, alle sagen mir, ich muss unbedingt studieren, damit aus mir was wird. Aber er sagt jetzt Ausbildung. Vielleicht können wir hier noch ein paar Überzeugungspunkte geben.
Ja, gerne. Für mich ist die Ausbildung Also Abkürzung ist letztendlich das Ergebnis. Aber der Mehrwert steckt für mich in diesem Begriff Alltagskompetenzen. Mhm. Lass mich das einfach ein paar Schlagworten machen. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail, sonst fragst du gerne nach, aber ich möchte auch den Rahmen ja nicht sprengen. Aber am Ende ist es das Thema Erfahrung. Weil, was meine ich? Du kommst in einen Betrieb, jetzt nehmen wir mal einen kleineren Betrieb und dein Chef ist, der Ausbildungsleiter ist 54. Dann sind noch zwei weitere Angestellte dort, der eine ist Pan 40, Anfang 40 und der ehemalige Azubi ist auch noch dort. Anfang, Mitte 20. Und alle Personen haben eine unterschiedliche Erfahrung in verschiedenen Situationen, sei es bei dem Job selbst oder mit anderen Situationen umzugehen. Und davon tust du als junger Mensch, egal ob dich der Job am Ende interessiert oder nicht, im Verhalten einfach abkupfern. Du bist wie ein Schwamm, das bist du ganz automatisch. Ganz unterbewusst nimmst du die Themen auf. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn du 7-8 Stunden am Tag mit Fremden, also nicht mit deiner Familie, mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder, wem auch immer, und deinen Kumpels abhängst, das ist auch cool und wichtig, aber mal sieben Stunden raus und eben in einem anderen Umfeld zu kommunizieren, ja, und Erfahrung aufzusammeln. Also simples Beispiel, bei mir war es so, ich weiß noch, am zweiten, dritten Tag kam ein Kunde rein, den kannte ich gar nicht und irgendwas ist schiefgelaufen und der hat mir da alles um die Ohren gehauen, ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und dann kam erst der andere Azubi dazu, der hat es dann erst schon mal ein bisschen runterreguliert, aufgrund seiner Erfahrung. Dann kam mein Chef und der hat dem Kunden den Wind komplett aus den Segeln genommen, besänftigt. Und das habe ich mir natürlich abgekupfert. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das ist jetzt nur eine Alltagskompetenz, ne? Wir reden auch über Kommunikation, Umgang mit Stresssituationen, bereit sein, Komfortzone zu verlassen, um dann eben auch so Entscheidungen zu treffen, vielleicht mal nach Asien zu gehen. Und auch das Thema Geld, auch ganz wichtig. Also nicht das Geld als solches, sondern der Umgang damit und das Bewusstsein zu haben. Weißt du, also ich hatte das damals nicht. Und in der Ausbildung, wenn du weißt, wie viele Tage du aufstehen musst, um dir die gewissen Schuhe, Jacke oder Ausflug zu leisten, das schadet auch nicht, wenn du das umrechnest in Arbeitsstunden oder Tage. Ja. Und diesen Komplex, ich möchte jetzt nicht noch tiefer reingehen, aber dieses Thema Alltagskompetenzen, das ist aus meiner Sicht der Gamechanger, der dich an allen Musterschülern mit dem Paket vorbei katapultiert.
Ja, durchaus. Auch das kann ich wieder, weil wir einen ähnlichen Lebensweg haben, auch unterschreiben. Ich habe sogar noch damals, ich war noch einer der Letzten, der noch Zivildienst machen musste.
Musste ich nicht mehr.
Dementsprechend, ich war in der Integrationskita.
Ältere Brüder. Meine zwei älteren Brüder, vielen Dank an der Stelle, die haben mich bewahrt, weil die beiden waren, das wusste ich gar nicht. Aber wenn du zwei Brüder hast, die schon aktiv waren, dann musstest du als dritter Sohn nicht.
Ah, okay. Ja. Ah, spannend. Nee, das wusste ich auch noch gar nicht.
Okay, also, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, aber
aber wir haben noch einen Gruß dagelassen für die großen, ja, genau, Brüder. Nee, aber bei mir war es halt auch so. Ich habe, also in der Zeit habe ich super viel Sozialkompetenzen halt gelernt und ziemlich viel auch gesehen, was wir als Kinder noch haben und irgendwie als Ältere oder als Erwachsene dann verlernen. Und darüber hinaus dann halt in der Ausbildung so viele Sozialkompetenzen erlernt durch den regelmäßigen Kontakt mit Kunden, mit völlig fremden Personen, die aber von dir was wollen. Das war einfach super viel wert. Und ja, genau, da hast du dann den BWL-Justus, der im Bewerbungsgespräch dann sitzt, aber noch keine Idee von der Praxis hat. Nee, hast du natürlich überholt in deiner Überholspur, um bei den Autos zu bleiben, ne?
Ja, das ist so.
Nee, ist sehr mega. Gut. Was hat dich selber motiviert, hier dieses Buch auszuschreiben? Also wir können es auch nochmal jedem empfehlen. Ich halte es ja auch noch für alle, die bei YouTube gucken, in die Kamera. Mut zur Berufsausbildung. Ja. Für wen ist das gut und warum hast du es gemacht?
Da muss ich tatsächlich schmunzeln, weil, also wir haben ja schon kurz über meine schulischen Leistungen gesprochen. Ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben, Martin, eine 3- in einem Deutschaufsatz. Alles andere war 4 aufwärts. Und das zeigt eigentlich schon diese Entwicklung von nach der Ausbildung, die ich einfach durchlebt habe, beschreibt es eigentlich ganz gut. Also meine Grammatik und Deutsch, das war einfach eine Katastrophe. Und wie kam es? Da sind wir wieder bei Asien. Ich habe damals tatsächlich eine Nachricht auf Social Media von einer ehemaligen Lehrerin bekommen, so nach dem Motto, hey Philipp, irgendwie von einem Jahr warst du noch in der Schweiz mit einem schicken Auto und Anzug und hast einen Vortrag gehalten. Und jetzt rennst du da mit einer Schuluniform in Bangkok. Was machst du? Bist du der Philipp von damals? Und wenn ja, wo bist du anders abgebogen? Was ist passiert? Wo war dieser Klickmoment quasi wieder? Und ich war erst ein bisschen irritiert und fand es frech, habe aber tatsächlich echt lange drüber nachgedacht, bevor ich geantwortet habe, weil ich mir dann erstmal bewusst gemacht habe, was so nach der Ausbildung passiert ist.
Ja.
Weil du bist, das geht ja schon relativ getaktet zu. Und die Frage habe ich mir dann wirklich beantwortet und habe gesagt, das war die Ausbildung. Das hattest du mich ja zu Beginn schon gefragt. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann hatte sie mich in die Schule eingeladen, ob ich nicht mal bei ihrer 9. Klasse einen Vortrag halten will, so ein bisschen, Philipp, erzähl mal, du hast doch hinten letzte Reihe, voll Chaot und jetzt, ne, bist du unterwegs. Da bin ich damals, als ich von Asien zurückkam, 2 Wochen später war ich dann in meiner alten Realschule, habe einen Vortrag gehalten. Das Spannende, Matti, war, die Coolen, also in der letzten Reihe, wo ich damals auch saß, selbst die haben zugehört und die haben Fragen gestellt.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen imponiert. Und die Lehrerin fand es mega und hat es dann irgendwie auch erzählt. Und dann kam der nächste Lehrer um die Ecke, der eine 10. Klasse hatte. Und dann habe ich es da auch nochmal gemacht und es war auch ähnlich, es war cool, es hat mir Spaß gemacht. Und ja, dann ging die Corona-Zeit tatsächlich los. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Ja.
Und ja, die Lehrer hatten irgendwie den Eindruck, dass die Message, die muss irgendwie, das finden sie cool, macht doch was draus. Und am Ende haben meine ehemaligen Lehrer mich darauf gebracht, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und losgelegt. Und ja, dann ist Mut zur Berufsausbildung entstanden und hat seitdem tatsächlich, mein Ziel hatte ich gar nicht mit dem Buch, das ist mein Herzensprojekt, aber deutlich mehr Stückzahlen abgesetzt und Anfragen generiert, als ich dachte und als ich leider bedienen kann, weil ich dir ja gesagt habe, das mache ich nur nebenbei. Was ein bisschen schade ist, weil das ist wirklich mein Herzensthema geworden, weil immer wenn ich jetzt bei Elternabende bin oder auf Veranstaltungen in Schulen, das Problem sind oft gar nicht die Schüler, um ehrlich zu sein.
Ja.
Sondern das ist einfach ein gesellschaftliches Thema, was
ich hab's befürchtet.
Mit der Berufsausbildung mitschwingt. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn über Ausbildung gesprochen wird, dass der Wert der Berufsausbildung nicht dem entspricht, wie ich ihn empfunden habe. Und damit habe ich ein Thema, weil mir hat die Ausbildung extrem Boost gegeben. Und diese Erfahrung möchte ich gerne auf Augenhöhe mit jungen Leuten teilen.
Ja, mega. Und dafür ist halt natürlich auch so ein Buch, so wie du es auch aufgesetzt hast hier, mega. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich pack's. Haben wir noch einen Bestellungslink oder sowas? Gibt es noch sowas?
Ja, klar.
Ja, dann packe ich den mit in die Shownotes rein, dass Gerne. Ihr auch wissen könnt, wenn euch das hier interessiert und wenn ihr Philipp auch sympathisch gefunden habt, dann guckt doch mal bei dem Link, ob euch das gefällt. Dann holt euch euer Exemplar. Mut zur Berufsausbildung von Philipp Herrmann. Mega, mega, mega. Philipp, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier auch so lange durchgehalten hast und dass wir so viel wirklich, wirklich tolle praxisnahe Tipps auch wieder mitgeben konnten. Ich hoffe, euch da draußen hat es natürlich auch gefallen und ihr seid nicht eingeschlafen, sondern seid noch voll mit dabei. Ja, mega, mega Input. Danke dafür. Und bevor wir zum Ende kommen, also wieder, bevor wir hier wieder abschalten und uns auf die nächste Folge freuen, da hat Philipp, er hat mir noch nichts verraten, aber er hat eine Challenge mitgebracht. Philipp, jetzt kannst du auflösen.
Ich habe mich zum Glück daran erinnert, dass es die Challenge gibt, weil wir hatten ja ein bisschen Termin-Trouble, was wir zueinander gefunden haben. Pass auf, Matti, meine Challenge an dich ist, und jetzt hältst du mich vermutlich für verrückt, aber damit kann ich leben. Meine Challenge ist, du musst bis Ende Mai ein Selfie mit einem Promi machen, A- oder B-Promi, aber ich muss ihn zumindest schon mal gesehen haben, auf irgendeinem Bild, also ich muss ihn kennen.
Okay.
Und auf diesem Bild musst du irgendwie die Botschaft Mut zur Berufsausbildung verpacken. Also damit meine ich jetzt nicht, dass du mein Buch in die Kamera hältst, ich möchte keine Werbung, sondern meine Herzensbotschaft. Du kannst einen Zettel hochhalten und irgendein Promi ist im Hintergrund, du kannst ein Schild, du kannst es auf die Kappe schreiben, schreibst dir mit Edding auf die Stirn, wäre auch cool. Also in irgendeiner Form ein Bild mit einem A- oder B-Promi mit meiner Herzensmessage drauf. Das wäre cool, wenn du das irgendwie kreieren und teilen könntest.
Mega. Das wird richtig doll. Vor allem zeitlich muss man natürlich immer gucken, oha, das, wie man das hinkriegt. Ja, ich muss da mal mein Netzwerk, glaube ich, anwerfen. Leute, also wenn ihr mir helfen wollt und ihr zufällig einen A- oder B-Promi kennt, sagt da gerne Bescheid. So A-Promi wäre wahrscheinlich Leonardo DiCaprio oder so.
Ja. Also bis, sagen wir mal, bis dieses RTL-Format, wo die sich in Australien treffen. Also das ist so... Das erwarte ich schon. Okay, damit hast du aber jetzt viel Spielraum.
Vielleicht kriegen wir das ja hin. Sehr gut. Okay, bin ich gespannt, wie ich das hinbekomme. Ich begleite das natürlich, das Ganze immer, wie immer, mit Kamera und gucke, dass ich euch so gut wie möglich da mitnehme. Gibt es auch noch einen Gegeneinsatz?
Ja.
Wenn ich das schaffe.
Den habe ich mir natürlich ausgedacht. Und zwar, weil ich ja bewusst Ende Mai gesagt habe, das hat einen Grund, weil ich im Juni, das mache ich schon immer so, im Juni verteile ich immer so ein paar Spenden. Das ist einfach so mein Herzensthema, bevor ich mich irgendwann in Urlaub verabschiede. Ich mache das selten an Weihnachten, sondern ich mache es im Sommer. Und wir sind zwei Projekte dieses Jahr ganz wichtig. Das ist einmal die Kinderkrebshilfe in Heidelberg und auch die Kinderkrebskranken Kinder Mainz e.V., der Verein, der sich wirklich mega toll engagiert. Und dort würde ich, wenn du das schaffst, on top 250 Euro draufpacken im Juni, wenn du so ein Bild kreierst.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist mir sogar meine größte Motivation. Also wer jetzt hier die 200 Folgen schon so gehört hat, die wir jetzt knapp zusammen haben, der hat auch schon festgestellt, okay, mir geht's auch nicht irgendwie um Reichweite oder um irgendwelche Likes oder irgendwie, dass das irgendwie alle ganz toll finden und dass man da irgendwie Fame wird, sondern mir geht's halt um diese Message, dass genau wie Philipp das Herzensthema hat mit der Berufsausbildung und dafür extra ein Buch schreibt, dafür mache ich hier den Podcast. Und je mehr Leute das hiervon erfahren und das mitkriegen, desto toller ist das natürlich. Aber diese Tipps und all diese Energie, die hier drin steckt, die ist natürlich für euch da draußen. So, und deswegen für mich ist jetzt die Motivation auch in dieser Challenge natürlich, dass es irgendwie lustig wird, dass es Spaß macht, aber halt auch darüber hingehend halt einfach diese Vereine mit uns zu unterstützen, die Philipp ja auch so gerne unterstützen möchte. Also im Prinzip ist es eine Win-Win-Situation.
Und B-Promi ist ja auch ein bisschen Definitionssache, Matti. Deswegen habe ich die bewusst mit reingenommen.
Genau. Mal gucken, was wieder so einfällt, wie wir es hinkriegen. Philipp, lieben Dank. Geile Challenge. Schön kreativ, gerne. Schön was ausgedacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch richtig viel Spaß, Unterhaltung und habt wieder richtig was mitgenommen. Sollte es der Fall sein, dann lasst uns doch gerne für den Podcast die 5-Sterne-Bewertung da. Oder falls ihr noch Fragen habt, ich verlinke euch am besten auch nochmal einen möglichen Kontakt für Philipp. Falls ihr nochmal Fragen hat, dann schreibt ihn gerne an. Oder ansonsten kennt ihr es ja. Bei YouTube habt ihr direkt die Kommentarspalte damit drin. Schreibt eure Fragen da rein. Folgt mir bei Instagram, dann mache ich euch nochmal eine Story dafür fertig und wir beantworten auch diese Fragen nochmal oder wir nehmen die halt einfach nochmal im Podcast mit auf. Ne? Okay, Leute, ansonsten wünsche ich euch natürlich erstmal eine fabelhafte Restwoche und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Dienstag wieder, denn da gibt's die nächste Folge für euch. Bis dahin, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao, ciao.